Sei bereit?
Mhm. Sowas von.
Gut.
Bereit geboren.
Ich wusste, dass sowas kommt. Ich dachte, du sagst schon vor 10 Jahren oder sowas, aber.
Boah. Was ist das denn?
So, mir ist beste Spaß, der mir gerade eingefallen ist.
Allzeit bereit.
Allzeit bereit, immer bereit. Genau. Nicht die Hände auseinanderstrecken, das gibt's.
Pioniersache. So, Ostzeug.
Herzlich willkommen zur 316. Folge des Sneakpods. Wenn ihr den Eindruck habt, dass wir heute mal wieder besonders schön animiert sind, liegt es an dem Film, den wir gleich besprechen. Denn Claudia hat für uns den Film Die Eiskönigin gesehen. Mit mir hier als der Schnee, Christoph Kerner.
Welches Schneegeräusch mache ich?
Ja, wenn du der Schneemann bist, der Schneemann? Dann kannst du jetzt ein Lied singen.
Na dann. Na, ich bin nicht der Schneemann, ich bin der Schnee.
Achso, ja. Du bist der Schnee. Der Prinz, das ist Robert Krüger.
Hallo.
Das Rentier Martin Heik ist leider nicht da. Und unsere Eiskönigin, Claudia Nördinger.
Dankeschön, Stefan. Richtig gemacht. Das ist ja wirklich unglaublich.
Was ist denn da?
Nicht wie ich
Nachname,
sonst.
Oder?
Ja. Ja, und was ist der Stefan?
Ich hätte nur fast Narajek gesagt, weil da steht nur MN, CN. Okay, dann muss das
Claudia Narajek. Und damit wäre auch die Hauptneuigkeit genannt.
Okay, und der alte König ist Stefan Giesbert.
Hallo. Hätte ich jetzt zu so einem bisschen Minion gemacht.
Das gibt's doch in Die Eiskönigin nicht.
Aber Mickey ist.
Die Eiskönigin.
Es ging um die Eiskönigin. Also die Eiskönigin ist der neue Disney-Film.
Ist das das, wo alles einfrostet?
Genau. Ah. Und es heißt Frozen im Original. Und wir befinden uns in einer Art Märchenland. Wir haben zwei kleine Prinzessinnen am Anfang, Anna und Elsa. Und die ältere Elsa hat so eine Art Hexengabe, die friert Dinge ein. Und das Problem ist, dass sie das nicht so richtig kontrollieren kann. Also sie kann das nicht kontrollieren. Sie weiß nicht, wie sie verhindert, dass sie zum Beispiel jemanden schockfrostet oder irgendwie.
Deutsche Untertitel gerade hier gelesen. Völlig unverfroren. Naja.
Das klingt wie dieses neu verföhnt.
Ja, genau. Das ist dieselbe Schmiede.
Genauso lustig.
Und jetzt ist dann so, dass ihre Eltern eben ratlos sind, was sie machen sollen. Es gibt da so einen kleinen Vorfall, wo sich eben zeigt, dass das sehr gefährlich sein könnte. Und dann wird sie quasi eingesperrt und hinter verschlossenen Türen wächst sie auf. Und ihre Schwester bekommt sie eigentlich nie wieder zu sehen. Dann dummerweise sterben die Eltern. Und wir finden dann wenig später die beiden Prinzessinnen, die inzwischen erwachsen geworden sind. Und jetzt soll die ältere Königin werden. Aber niemand weiß was von ihrem Geheimnis. Oh. Und die beiden begegnen sich jetzt wieder und zum Ernst kennen sich eigentlich gar nicht mehr. Also sie sind zwar Schwestern, aber sie kennen sich überhaupt nicht mehr. Und die ältere Schwester hat auch sehr große Angst, dass eben was Schlimmes passieren könnte, durch sie ausgelöst. Mhm. Und die jüngere, die ist einfach so ein bisschen alberner Teenager so und freut sich unheimlich, aber ist auch eingeschüchtert davon, dass sie jetzt die fremde Schwester wieder trifft und so. Und da der Film ja nun Frozen heißt oder die Eiskönigin, können wir uns schon denken, es wird relativ viel Schnee geben in diesem Film. Es gibt auch ein paar lustige Nebenfiguren wie Olaf, der Schneemann, der in der deutschen Version von Harpe Kerkeling gesprochen und gesungen wird, was wundervoll ist, absolut toll.
Ist aber so prominent schon wieder gewesen, dass mir sogar im Trailer schon direkt aufgefallen ist.
Ja. Also aber es ist so gut. Also es gerade der gesungene Teil ist fantastisch. Auch ein gutes Lied, was der Schneemann zu singen hat. Und letztendlich ist der Film, er hat ein paar Verwandtschaften mit Merida oder Brave von Pixar. Dass eben auch es hier im Prinzip darum geht, dass wir eine Prinzessin haben, die aber eben ja ein bisschen so selbst die Sache in die Hand nimmt und eben keinesfalls einfach darauf wartet, dass sie irgendwie geheiratet wird oder so, sondern das ist schon so ähnlich. Aber ich finde eigentlich, dass es besser ist als Merida oder Brave.
Oh, das ist natürlich
Und zwar bei, das ist lustig, weil bei Brave fand ich, der ist zu disneyfiziert, aber ich finde jetzt eigentlich, dass der Disney-Film der die bessere Version davon ist.
Erstaunlich.
Und zwar.
Weil eigentlich ist doch, die Pixar-Filme sind ja auch Disney-Filme, ne?
Ja, naja, ja. Sind im Haus Pixar Disney.
Pisney.
Disney, Pixar. Nee, also.
Pixney.
Und es ist eben jetzt so, dass der Film ist natürlich schon, weil er ein Disney-Film ist und kein Pixar-Film, hat er nicht so diesen Anspruch, irgendwie coole Insider-Witze oder irgendwie so Schräges dezidiert zu haben. Also er ist schon süßer, als Pixar in der Regel ist. Und es sind eben auch Lieder eine ganze Menge, wie das ja in einem klassischen Disney-Film häufig auch ist. Aber das ist einfach in sich so schlüssig und schön gemacht und ist eine schöne Geschichte.
Story, mit, klingt gut,
ja. Mit sehr, sehr netten Figuren. Und ja, also ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Ja, und er hat mich unheimlich befriedigt. Er hat mich glücklich gemacht. Es war ein richtiger Weihnachtsfilm, auch ganz toll, viel Schnee und ja, wirklich sehr, sehr schön.
Mhm. Gibt's ihn auch in 3D? Hast du ihn?
Ich habe ihn 3D gesehen. Ja. In ein paar Szenen, gerade wenn so das eben der Schnee durch die Gegend wirbelt und so, ist das schon ganz toll.
Bietet sich total an.
Und so, aber es gibt dann auch wieder Szenen, wo es total, also es gibt eine ganze Menge Szenen, wo du es total vergisst und es überhaupt nicht irgendwie aufregend ist. Aber es gibt eben so ein paar Szenen, es gibt auch so eine Szene zum Beispiel, wo der Schnee quasi so in der Luft gefriert, stoppt, so. Und das ist natürlich schon ganz cool, da hast du dann eben so den Effekt, dass überall so kleine Partikel in der Luft schweben und das ist schon sehr schön in 3D. Also, ja.
Okay.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es als Muss empfinde, den 3D anzuschauen, aber ich fand es schön in 3D. Auf jeden Fall. Ja, also. Sehr runde, nette
Weihnachtsunterhaltung,
Familienfilm.
Kinder kann man mit reinnehmen.
Ab null, frei und okay. Überhaupt nicht gut.
Und läuft schon?
Läuft, ja, ich war im Kino.
Mein Neffe, der ist 5,
ja.
War jetzt mit seiner großen Schwester und der Mama oder Oma oder so im Kino und war auch total begeistert, weil am Anfang laufen ja die Disney-Figuren auf die Bühne im Kino. Also
ja.
Die sind ja im Kino drin. Das hat ihn also schwerst mitgenommen.
Ja, das ist
irgendwie ein Vorfilm.
Genau, das ist der Disney-Vorfilm, der ist sehr schön auch. Also, und zwar ist der Disney-Vorfilm ist so,
auch
dass, dass ja, aber es ist eben erst, der fängt so an, dass du so einen ganz altmodischen Mickey-Maus-Film, auch in Schwarz-Weiß, wo eben Mickey Maus irgendwie so auf einem, der Bob zeigt gerade ein Bild von einem Rehentier.
Das auf dem Eis ausgerutscht.
Das ist nicht
kräftig. Das sah so ein bisschen wie das Comic Relief Tier aus.
Das ist das Rehentier Sven, der ist sehr wichtig für den Film. Und eben in dem Vorfilm ist es so, dass du erstmal so eine ganz altmodische Mickey-Maus-Geschichte dir anschaust, mit so Soundeffekten und irgendwie so alles so ein bisschen so zappelig, wie diese alten Disney-Sachen ja sind. Und dann irgendwann brechen die quasi aus dieser Dimension, brechen sie so ins 3D raus, durch die Leinwand. Und dann ist auch Farbe und sowas. Und dann gibt's quasi so eine Verfolgungsjagd, die immer wieder in die Leinwand rein und dann aus der Leinwand raus eben so im Kreis geht. Und das ist schon sehr schön gemacht. Also das ist, ist ein sehr netter Vorfilm. Und kann ich mir vorstellen, dass du als Kind dann total so...
Ja, vor allem, er war irgendwie zum zweiten Mal im Kino, ich glaube zum ersten Mal in 3D. Und da wirkt es halt einfach noch viel krasser, wenn du das eben nicht schon kennst. Also wir waren irgendwie alle schon 2-3 Mal im Kino und haben auch schon ein paar 3D-Filme gesehen und wissen, wie Geschichten im Kino erzählt werden und wir wissen, wie alles da funktioniert.
Ja.
Und für ihn war es halt so das erste Mal und er war total geil.
Das glaube ich. Also ich würde auch, hätte ich ein kleines Kind in der Nähe, würde ich es auf jeden Fall mit in die Eiskönigin nehmen. Ja, allerdings.
Ich weiß nicht, ob man auf Rentieren reiten kann.
Nein. Doch, kann man in einem Film.
Weißt du nicht?
Doch.
Ich bin mal hinter einem Rentier Schlittenrennen gefahren, aber. Oder auf Reiten. Es war ziemlich störrig, das Viech.
Ja, es ist halt ein Hirsch, gell? Wie gut kann man auf dem Hirsch reiten? Wahrscheinlich nicht sehr gut.
Ihr müsst euch die Eiskönigin anschauen. Da gibt es eine Figur namens Christoph und der reitet die ganze Zeit auf seinem Rentier Sven in der Gegend rum. Ja.
Ja.
Was allerdings ich gegen den Film vorbringen muss, ist, ich hatte mal wieder Schwierigkeiten mit der Synchronisation und zwar aus einem ganz speziellen Grund. Also ich habe ihn auf Deutsch gesehen, weil er zu dem Zeitpunkt, wo ich Zeit hatte, nur auf Deutsch kam. Und das Problem ist, dass in der deutschen Version für die Hauptrollen, für die Musikparts, also die Gesangsparts, eine separate Stimme engagiert wurde. Also die haben quasi Schauspieler, die die Sprechrolle sprechen. Und dann, wenn es in den Song wechselt, haben sie dann irgendwie professionelle Musical-Sänger oder sowas engagiert. Oh. Und die machen eben genau das, was ich an Musical hasse, dass sie dieses, die plärren ab dem ersten Ton ohne irgendeine Art von musikalische Dynamik einfach so, so volle Lautstärke vom ersten Moment an, absolut keine Emotionen und möglichst laut und schrill oder was auch immer.
Das heißt, Habe Kerkeling singt gar nicht selbst.
Doch, Habe Kerkeling singt. Also nur die Hauptrollen werden eben nicht von den Schauspielern gesungen. Und das finde ich, ja, also finde ich ganz blöd. Es ist nicht so, dass man es merkt. Also es ist nicht so, dass du im Film schon denkst, es ist jemand anderes. Aber ich fand halt den Gesang sehr unangenehm und hatte so das Gefühl, okay, haben die offensichtlich die Hauptrollen mit Musical-Darstellern besetzt, weil die eben so singen wie Musical-Darsteller. Aber dann im Nachhinein habe ich eben rausgefunden, dass es nicht mal dieselben Personen sind. Bei den Nebenfiguren ist es nicht so und Habe Kerkeling singt dieses Schneemann-Lied so wundervoll. Ist wirklich ganz toll. Und ich habe dann eben im Internet mir angehört, wie das im Original klingt, also die Lieder von den Prinzessinnen zum Beispiel. Und die eine Prinzessin, die jüngere, wird ja von Kristen Bell in ihrer erwachsenen Version gesungen und gesprochen. Und die singt eben wirklich auch. Und das finde ich viel besser, weil die singt das eher so ein bisschen so poppig, also nicht so musical-mäßig. Und sie singt eben aber auch wie jemand, der es nicht notwendigerweise hauptberuflich Sänger ist, aber darum geht's ja da auch nicht. Also das finde ich,
wie eine Prinzessin halt so singen würde.
Genau. Also genau. Ich finde auch, dass das in Kristen Bells Version viel besser so durchkommt, dass sie eben eine etwas naive, zickige kleine Prinzessin ist und sowas. Das kommt alles besser durch, weil sie ist halt eine Schauspielerin.
Sie ist die schon draußen gelebt hat, oder was?
Ja, genau.
Okay.
Allerdings sehr viel draußen hat sie auch nicht gelebt, weil das Schloss wurde im Prinzip abgeriegelt und so. Also sie hat auch nicht viel gesehen, aber sie ist eben die nicht diese Kraft hat, sondern die versucht, ihre Schwester zu helfen. Wer ist die Kraft hat?
Von wem wird die gespielt?
Die kenne ich nicht, die Schauspielerin. Also war mir nicht bekannt. Ja.
Okay.
Deswegen, da gibt's für mich Punkte Abzug. Also ich gebe 8 Punkte. Trotzdem, weil ich ihn toll fand. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, wenn ich das Original geschaut hätte, wäre das vielleicht unter meinen Top 5 oder was auch immer, weil dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie 9 Punkte oder sowas gegeben. Weil,
krass.
Weil ich fand ihn wirklich toll. Nur diese, es war halt immer so, dann fängt die Musik so an, wie das ja Musical ist, und die fängt an zu singen und du denkst schon so, oh Gott, jetzt geht das wieder los. Dieses Geblärre in deinem Ohr.
Furchtbar. Das muss echt nicht sein. Passend dazu haben wir von unserem Hörer
Norman?
Eine Frage bekommen auf die, oh Gott, ihr wisst ja, warum wir Fragen haben.
Pottwichtel-Aufruf?
Genau. Wir haben nicht alle in der Pottwichtel-Folge verpottwichtelt und beantworten sie deswegen.
Wir verteilen die jetzt so ein bisschen so.
In den nächsten Folgen.
Beantworten mal hier und mal dort eine.
Die werden jetzt verstreut, genau.
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 Und einer davon passt.
Und einer davon passt, genau. Die Frage ist nämlich, lieber Originalversion oder Synchronisation?
Ja.
So. Bitte, du in dem Fall auf jeden Fall Originalversion?
In dem Fall ist natürlich ein bisschen auch ein spezieller Fall, weil ich da wirklich finde, dass quasi eine andere Entscheidung getroffen wurde in der Synchro. Weil auch im Original hätte man ja sagen können, wir lassen das von Profis singen und so.
Aber, ja, klar.
Aber da war offensichtlich einfach, also hat man in der deutschen Version grundsätzlich einen anderen Ansatz gehabt. Und den finde ich falsch in diesem Fall. Also der stört mich.
Ja, und sonst allgemein?
Weil ich Musical hasse. Ich habe das ja auch schon früher schon mal kundgetan, dass ich eben ein großer Originalversion-Fan bin, selbst dann, wenn ich die Sprache nicht verstehe. Also selbst dann, wenn ich eigentlich der Sprache nicht in irgendeinem wesentlichen Umfang folgen kann, mag ich das trotzdem ganz gerne, sobald ich mich an die Sprache ein bisschen gewöhnt habe und sie mich nicht mehr stört bei meinem, das gibt's ja auch, dass die Sprache dich so ablenkt, dass du das Gefühl hast, ich kann überhaupt nicht kann der Handlung nicht folgen oder so und kann auch die Untertitel nicht lesen oder so. Aber ich bin, also wenn es irgendwie für mich machbar ist, bevorzuge ich die Originalversion eigentlich immer.
Also bei amerikanischen Filmen, da macht man es ja dann meist so, dass man dann, oder ja doch, dass man dann eben nicht Untertitel macht. Gell? Sonst man, ja, Englisch kann ich ja verstehen. Das Problem ist nur, dass ich es akustisch zum Teil einfach nicht verstehe, weil ich einfach zu schwerhörig bin.
Ja, es ist halt ganz anderes Gemisch. Es ist halt nicht so, in Deutsch ist es ein sauberes Tonstudio.
Klare Studiogeräusche, genau.
Und da ist es halt
Nebengeräusche und so.
Auf dem Set direkt, da ist ja noch der LKW von nebenan.
Und da verstehe ich die Leute einfach nicht. Das ist halt mein Problem. Deswegen, also amerikanische Filme, viel lieber gedubbt, dass ich es gut hören kann. Allerdings in so deutschen Serien, manchmal auch in Tatort oder sowas,
finde ich es ganz schlimm, wenn einzelne Personen synchronisiert sind, die eigentlich Deutsch sprechen, ja, aus was für Gründen auch immer, wo man sofort hört, okay, der eine ist nachsynchronisiert, das finde ich ganz schrecklich.
Das Mikro kaputt oder
ja, irgendwie sowas, ja, klar, dann schlecht zum Mikro oder
keine Ahnung. Grundgeräusch, ja.
Aber also bei amerikanischen eigentlich lieber gedubbt.
Aber ich mache tatsächlich manchmal auch in Serien eher, wenn sehr schnell gesprochen wird, manchmal mache ich trotzdem Untertitel an, englische Untertitel halt oder so, das mache ich schon. Also das finde ich ist auch eine Form von Stolz, die ich nicht verstehen kann, dass Leute sagen so, nee, ich verstehe doch die Sprache, kann ich nicht Untertitel und so. Es gibt nämlich
ja, also ein bisschen abgelenkt vom Bild,
Zum Beispiel bei, ja natürlich ist das, aber das ist eine Gewöhnungssache meiner ja, Meinung nach. Das ist nämlich geht mir eigentlich inzwischen nicht mehr so. Zum Beispiel bei Sorkin-Serien geht es mir häufig so, dass eben dadurch, dass so schnell gesprochen wird, ich es manchmal ganz angenehm finde, wenn trotzdem die Untertitel mitlaufen, dass ich dann ab und zu doch mal schauen kann, was genau da passiert ist. So,
nee, was war das jetzt? Und dann guck mal schnell hin.
Das ist eine Gewöhnung, die ich nicht, die ich probiert habe, aber die für mich nicht funktioniert. Okay. Ich glaube, ich bin da auch irgendwie zu visuell für dazu. Mhm. Das merkt man ja auch oft, wenn Stefan und ich irgendwie andauernd auf Kameraeinstellungen und so einem Kram rumhacken. Ich kann das nicht haben, wenn es da unten leuchtet. Und ansonsten bin ich schon auch bei dir, Claudia, dass ich sage, wenn ich die UV verstehe, also andere Sprachen, da kommt es für mich nicht in Frage. Also mhm. Spanisch, Französisch, Koreanisch gucke ich gedubbt, fertig aus. Mhm. Bei Englisch habe ich immer den Anspruch, das zu versuchen. Aber wenn ich in so einen Punkt komme, wie es dir geht, entweder die nuscheln zu sehr oder das die sprechen auch irgendeinen häufig, fiesen ja. Dialekt, dem ich nicht angemessen folgen kann, dann schalte ich mir nicht als Konsequenz die Untertitel hinzu, nicht aus irgendeiner Stolzgeschichte, sondern dann schalte ich einfach ganz unstolz auf Deutsch zurück und schaue es dann doch auf Deutsch. Natürlich ist es schwierig, wenn man es im Kino macht, da kann man nicht, da hat man
nicht, also da ist dann da Entschuldigung, können Sie mal umschalten, ich höre da nichts mehr.
Dann ist halt, ich gehe aber auch nicht so oft ins UV-Kino, es kommt eigentlich so gut wie nie vor, oft ist die Entscheidung dann zu Hause.
Das ist ja meistens aber auch mit Untertiteln, wenn du es nicht magst, ist das ja...
Dann würde ich da sowieso nicht
hin wollen.
Aber ich finde gerade so bei zum Beispiel bei Dingen, wo es auf einen Wortwitz ankommt oder so, also gerade so Comedy, gucke ja aktuell immer noch Community, ich habe es probiert auf Deutsch und dann die gleiche Folge nochmal auf Englisch geguckt und an manchen Stellen ich so, ja, das war im Deutschen nicht lustig und ich habe mich noch gewundert.
Manchmal wundert man sich, manchmal merkt man sogar im Deutschen, okay, das sollte ein Wort
genau, sein. Ja, genau. Nee, der Wortwitz ist doch da. Ja.
Genau, und dann schaust du es auf Englisch nochmal und dann bin ich auch bei Englisch geblieben. Und in viele Sachen, finde ich, hört man sich auch so rein. Also am Anfang kommt man irgendwie nicht mit und denkt sich, ah, irgendwie ist es immer eine Kante zu schnell, ich komme nicht ganz nach. Und so nach 2, 3 Folgen oder so stört dich das nicht mehr. Dann kriegst du alles mit. Weil du dich so ein bisschen an die Sprachmelodie und ein bisschen so den Duktus, wie die reden, gewöhnst und dann verstehst du es.
Ich höre die einfach zu schlecht. Ich bin einfach zu schwerhörig.
Aber ich finde halt, also gerade wenn es so ist, dass irgendwie ein Dialekt gesprochen wird, den du schlecht verstehst und so, es geht einfach so viel verloren, wenn du den Dialekt abziehst. Also das ja, ist mir auch, wir hatten doch mal in der Sneak diesen schweizerdeutschen Film, die Standesbeamtin. Mhm. Und da war es ja auch so, der war Schweizerdeutsch und Untertitel. Mhm. Und also stellt euch mal vor, man hätte den Film einfach in der synchronisierten Version geschaut.
Ja, klar.
Da wäre doch nichts übrig geblieben.
Manchmal synchronisieren sie ja in so Reportagen
im bayerischen Fernsehen oder so. So ein Bild auf drei Seiten.
Also nicht synchronisieren, sondern Untertitel auf
Deutsch. Ja, aber hatte so viel irgendwie, die Wirkung des Films hatte damit zu tun, dass man sich eben hier auch einer Sprache aussetzt, die einem irgendwie auch so fremd ist. Ja. Die man nur als Karikatur kennt im Prinzip. Und
einfach mal durchschnuffe.
Und das macht eben so einen Reiz
aus.
Also ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, natürlich, es gibt Grenzen, wo du dann einfach sagst, das bringt mir nichts mehr und es macht auch keinen Spaß und sowas. Ja. Aber meine Bereitschaft, eben mich dem auszusetzen und mich eventuell auch ein bisschen zu plagen, ist ziemlich hoch. Also auf jeden Fall.
Nee, meine ich nicht.
Ja, also ich habe zum Beispiel gestern Abend nochmal angefangen, Fear and Loathing in Las Vegas zu gucken. Mhm. Gut, den Film habe ich schon x Dutzend Mal gesehen. Und jetzt habe ich ihn zum ersten Mal auf Englisch angemacht. Und wenn das erste Mal gewesen wäre, dass ich den Film angemacht hätte, wäre das so ein Film, wo ich garantiert nach der Eröffnungsszene auf Deutsch umgeschaltet hätte. Mhm. Weil die Jungs nuscheln sich sowas von einem weg. Ich kenne den Film, ich weiß, was die da reden. Ich kann es fast mitsprechen. Deshalb ist es dann okay, den nochmal auf Englisch zu gucken. Aber das wäre so ein Film, wo ich sofort auf Deutsch umschalten würde. Und auch nicht den Untertitel versucht, der kommt für mich einfach nicht in Frage. Okay. Also wenn ich es nicht verstehe, schalte ich zurück.
Mhm. Ja, kann man so machen.
Ja.
Bei mir ist ganz krass so tagesformabhängig. Also ich möchte eigentlich schon gerne gerade englische Filme, andere Filme habe ich, glaube ich, noch nie versucht. Also einen französischen Film auf Französisch zu schauen und Untertitel anzumachen. Habe ich noch nicht, müsste ich vielleicht mal machen. Aber bei englischen Filmen möchte ich sie dann schon im Original sehen, aber manchmal verstehe ich einfach gar nichts und ich weiß irgendwie, den ersten Teil von dem Film hast du schon auf Englisch geguckt und gut verstanden und dann ist halt die Tagesform irgendwie, man ist schon müde und möchte sich da nicht mehr anstrengen, ja. Kann sich nicht mehr anstrengen, nee, will sich wahrscheinlich nie anstrengen und dann, ach nee, muss nicht sein, dann schalte ich eigentlich auch meist auf Deutsch um, weil ich dann auch eben auch nicht noch mir die Mühe machen will, da mitzulesen. Mhm. Und wir waren ja schon einmal in dem, wo wir betreutes Kino gemacht haben, ja, dem Joaquin Phoenix Film.
Ah,
der war ja auch, der war auch mit Untertitel. Genau, I'm Still Here. Da fand ich die Untertitel jetzt nicht störend. Hm. Also ich habe es nach einer recht guten Zeit einfach geschafft, die auszublenden.
Ja, ist ein bisschen anders, weil das halt so quasi dokumentarisch ist und so. Und da ist eben diese Art von fiktionale Immersion oder sowas ist nicht so ein ja, Thema, gut. Sondern du akzeptierst sowieso, dass du so ein bisschen außen vor stehst und das halt so betrachtest.
Ja, und ich schaue recht regelmäßig American Football die Übertragung und da schalte ich eigentlich immer auf die amerikanische Tonspur.
Ja.
Also, weil irgendwie...
Das wäre lustig mit Untertiteln.
Der arme Typ, der das live tippt.
Der Kommentator dann...
ja. Das wäre ein anspruchsvoller Job. Verdammt.
Ja, also die Deutschen sind halt einfach nicht so drin und also die erzählen keinen Quatsch oder Blödsinn oder langweiliges Zeug.
Außer es macht Franziska von Almsig.
Ja.
Ich meine, keine Ahnung. Das ist
ach, die kennen sich auch schon ganz gut aus. Die meisten von denen haben ja sogar selbst gespielt. Aber die erzählen es halt immer so, dass man auch recht neue Hörer immer wieder oder Zuschauer wieder mitnehmen kann. Und das ist dann halt irgendwann so mühsam. Ne? Dann verstehe ich lieber mal drei Sätze nicht, weil ich irgendwie geträumt habe oder mich nicht anstrengen will. Aber dann, wenn es wieder spannend wird, dann kann ich auch zuhören und dann erklären die mir eben auch die ganz feinen Schiedsrichterentscheidungen oder warum ein Spieler jetzt nicht auf dem Feld ist, weil der ja letzte Woche, wie wir alle wissen, also ich natürlich nicht, aber der Deutsche weiß es auch nicht, aber die Amerikaner wissen es dann halt und können das einem erklären. Ja, da finde ich das dann spannender, weil die halt eben andere Sachen erzählen.
Da ist halt anders. Dann aber eben, es ist auch vor allen Dingen eine Frage von kulturellem Kontext. Ne? Da ist eben dadurch, die andere Sprache ist nicht nur die andere Sprache, sondern bedeutet eben auch, dass das ganze Ding findet in einem ganz anderen Kontext und unter anderen Vorzeichen statt und so.
Ja.
Das ist natürlich eine spannende Verschiebung, die also du so im halt Film natürlich anderes. Dann normalerweise nicht hättest. Aber ja, also was ich manchmal auch so habe, ist, dass... dieses Gefühl des Fans, man will so nah wie möglich am Original natürlich dran sein. Und so geht's mir ganz stark eben bei Wong Kar-wai. Das ist, deswegen war das so, dass ich dann irgendwann in den 90ern gesagt habe, ich möchte es eigentlich lieber im Original anschauen und mit Untertiteln, obwohl wir da ja so Videos mit miserabelsten Untertiteln haben. Die haben zum Teil überhaupt keinen Sinn ergeben. Das ist so, was? Soll denn das sein?
Ja, und die chinesische Sprache ist sehr sperrig ist für europäische Ohren.
Ja. Also. Und ja, genau. Und da war das eben so, dass am Anfang ich dachte so, oh, es lenkt mich so ab, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, ich kriege überhaupt nichts mehr mit.
So fies wie
du so. Ja. Aber dann irgendwann gewöhnst du dich eben auch dran und dann ist es auch dort so, dass du schon Emotionen auch mit rausbeziehen kannst und sowas und besser verstehst. Und
wenn du es dann wieder auf Deutsch schaust,
dann denkst du so,
dann merkst du es mir, wie schlecht die, aus dem gleichen Grund, weil eben chinesische Sprache so weit weg ist von unserer, dass du es nicht gescheit dappen kannst.
Ja.
Und dann merkst du erst, wie schlecht das synchronisiert ist.
Genau.
Wahnsinn. Wie schlecht die Texte sind zum Teil.
Ja. Also ich setze mich dem eigentlich ganz gerne an. Ich finde es eben, bei Literatur ist es bei mir immer so ein Dilemma, bei Sprachen, die ich einfach überhaupt nicht lesen kann. Und gerade wenn die Sprache relativ weit entfernt ist, also zum Beispiel bei türkischer Literatur, die ins Englische oder ins Deutsche übersetzt ist, die ich lese, denke ich immer so, eigentlich kann ich überhaupt, ich kenne den Autor überhaupt nicht, weil ich weiß nicht, ob das so...
ob das so da drin steht.
Ja, weil also jetzt zum Beispiel bei Orhan Pamuk kenne ich ja die englischsprachige Übersetzerin, habe ich getroffen und sie hat mir eben erzählt, wie sie arbeitet und so, hat erklärt, was da die Probleme sind. Und da habe ich im Nachhinein das Gefühl, okay, ich kenne ihre Texte, aber ich weiß nicht, ob Orhan Pamuk so schreibt oder so, ja. Und das finde ich natürlich am Medium Film schon dankbarer, dass deine Chancen, näher an das Original ranzukommen, selbst wenn du die Sprache überhaupt nicht verstehst, natürlich viel größer sind. Und ich habe da immer so das Gefühl, ich möchte so viel wie irgendwie möglich mitnehmen. Und es wäre eben im Zweifelsfall auch einer Sprache zuzuhören, die ich eigentlich nicht verstehe. Und trotzdem eben da vielleicht Teilinformationen rauszuziehen oder so. Also so geht's mir. Natürlich nicht bei jedem Film oder sowas. Manche Sachen sind auch nicht so wichtig, dass man sie unbedingt original anschaut.
Das heißt, du kannst schwer beurteilen, ob Orhan Pamuk jetzt den Nobelpreis verdient hat oder nicht.
Nein. Aber der Punkt ist, meine Tante kann das auch nicht.
Das war eine Spitze gegen unsere Tante.
Wir hatten mal eine kleine Streitigkeit darüber. Am Kaffeetisch.
Ja, genau.
wo die guten Streitigkeiten hingehören.
Genau.
Richtig. Ja. Vielen Dank an unseren Hörer.
Vielen Dank, ja.
Sehr gute Frage.
Wie siehst du das denn, Norman?
Und der Rest.
Ja, und alle.
Ja. Ja, bevor ihr das beantworten, ihr könnt es natürlich jetzt Pause machen, beantworten in die Kommentare und dann weitermachen. Jetzt geht's nämlich weiter mit einfach unverbesserlich 2. Bist du bereit oder möchtest du noch vorher anders Sachen machen?
Ich bin voll gut bereit, ja.
Der Robert hat unverbesserlich einfach 2 geguckt.
Bottom.
Und? Verstehst du nicht?
Ich habe nicht gesehen.
Das ist im Trailer schon drin.
Das kennt doch genau, sogar jeder, der ihn nicht gesehen hat. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Muss den Trailer mal anschauen.
Wir schauen nachher mal den Trailer.
Okay.
Nachher.
Genau. Ich wollte nicht den Trailer anmachen. ja, Claudia hat ja schon mal drüber geredet hier in der Sendung und ich glaube ganz positiv besprochen. Ich würde mich da im Wesentlichen anschließen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Claudia hat
Entschuldigung.
Nein.
Gru, der Ex-Oberschurke, ist ja unverhofft zu Kindern gekommen, kann man sagen, im ersten Teil.
Stimmt, um die er sich dann auch, ich kann mich erinnern.
Um die er sich dann auch ganz rührend kümmert. Und am Ende des ersten Films, schwört er ja sozusagen dem Schurke-Dasein ab. Und im zweiten Film ist er dann am Anfang auch einfach nur Familienpapa, der seine Minions dafür einsetzt, irgendwie Gelee-Massen und Konfitüre und so einen Quatsch herzustellen. Die Experimente laufen da aber noch nicht so gut. Teilweise sind noch nicht so wirklich lecker, die Sachen, die er da herstellt.
Nee.
Und dann tritt die Anti-Verbrecher-Liga, Schurken-Bekämpfungs-Untergrundorganisation, an ihn heran, auf recht rüpelhafte Art und Weise, und bittet ihn, als Ex-Schurke hat er ja Einblick in die Gedankenwelt von Schurken, bitte mitzuhelfen, böse Menschen zu fangen.
Mhm.
Und da sieht er dann wieder einen Sinn in seinem Leben, der über das Vatersein hinausgeht, weil irgendwie langweilt ihm das schon so ein bisschen. Und
dann wird er Schurkenjäger oder was?
Dann wird er, erst will er nicht, aber dann kriegt er eine sehr attraktive Partnerin an die Seite gestellt. Und seine Kids finden das dann theoretisch auch ganz cool, dass Papa Geheimagent wird. Und außerdem finden sie die attraktive Partnerin ganz nett, weil so eine Mutter wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn da was gehen würde und so. Und demzufolge stellt er sich dann in den Dienst der guten Sache und benutzt seine Minions nicht mehr nur zum Marmelade machen, sondern um zu gucken, ob man da vielleicht irgendwie schon Schurken das Handwerk legen kann.
Ja, die Minions kriegen dann alle möglichen tollen Aufgaben. Sind natürlich total qualifiziert.
alle Aufgaben, die sie übertragen kriegen, erledigen sie gut, wie man das von den Minions kennt. Ja, und was kann man noch mehr sagen? Also die Minions ernehmen einen deutlich größeren Anteil in dem Film ein, weil es tatsächlich so ist.
Das ist doch schön, weil die Leute halt das auch sehen wollten.
Ja, genau. Klar. Und das hier einfach beherzigt wurde, wirklich die Regisseure oder wer auch immer das entschieden hat, dann hingegangen sind und gesagt haben, okay, dann muss halt in jeder zweiten, dritten Szene kommen halt die Minions. Also die Geschichte, die erzählt wird, geht schon zwischen Gru und seiner Assistentin und den Schurken und so weiter und den Kids. Aber im Verlauf der Geschichte müssen die Minions halt ständig rechts und links helfen. Also in jedem zweiten Bild ist ein Minion drin und macht irgendwas und dann erleben die auch so kleine Einzelabenteuer.
Ja, diese Ableger, Minion-Ableger sind zum Teil auch echt super.
Ja, und die toll. Haben auch, du hast auch das Gefühl, was dann Minions so für Aufgaben im Haushalt haben. So, der eine hat halt so eine Putzschürze und ist so die Haushälterin und der nächste hat so ein gewickeltes Tuch auf dem Kopf und tut immer nur Staubwischen und so. Und also alle möglichen Minions haben alle möglichen Aufgaben. Und man hat auch schön dieses Gleichgewicht, wo der Film immer so groß fliegt auf die Fresse, fällt eine Rolltreppe runter und so diese Dinge, die dafür gemacht sind, dass dreijährige Kinder lachen.
Ja, das ist lustig halt.
Und dann ist das aber ganz schnell wieder vorbei und wir haben wieder irgendwie so Spannung und irgendwo reinschleichen und irgendwie sowas, was vielleicht tatsächlich so ein bisschen gruselig auch sein könnte für Kinder.
Ja, und dann diese Teenager-Geschichte
dann diese auch, Teenager-Romanze,
die auch gut gemacht ist.
Ja, irgendwie vor allen Dingen, so. Er ist so toll. Also wie er so an ihm... Diese Szene vor dem Brunnen, wenn immer das Wasser hochkommt, so, ist ganz toll. Und dann dieses Huhn, das handlanger Huhn vom Bösewicht.
Ja, und das ist für großartig. Kinder geeignet.
Ja, absolut.
Ist für auch jeden geeignet.
Ab null wieder.
Ja. Ist es?
Ich weiß nicht. Weil es eine Frage, ob ihr den Eindruck habt, dass es ab null.
Also ich kann mich jetzt an nichts erinnern, was irgendwie.
Also es hat so die eine oder andere gruselige Szene, wenn sie sich da bei dem Huhn das erste Mal einschleichen oder so.
Ja, gut, das darf sie aber.
Aber die sind immer sehr, sehr kurz und werden dann sofort wieder komödiantisch aufgelöst. Also das funktioniert, glaube ich, für Kinder.
Und es ist eben auch so ein richtiger Film, der dann so Wert, so Familie verkauft und so. Genau. Und wie wichtig das alles ist. Aber und gleichzeitig kriegst du Schurken und Minions und alles.
Und ohne, dass es trieft.
Ja.
Und am Schluss dieses französische Lied mit diese französische Boyband. aus Minions. Ich habe so gelacht, ich habe mich gerollt auf dem Sofa. Es ist so großartig. So, und dann spielen wir noch einmal das hier ab.
Was?
Nee, das andere.
Ah ja.
Ja.
Ja, also sehr schöner mindestens Film. Mal 8 Punkte, wahrscheinlich mehr.
Ja.
Guter Film. Gucken.
Wahrscheinlich mehr. Du weißt nicht, wie deine Meinung ist?
Ja, ich weiß nicht, was da ich zu einer Zahl dranhängen soll, aber der ist toll. Angucken, gut. Und ist aktuell jetzt in diesen Verleihportalen erschienen. Also kann man jetzt.
Käuflich.
Kann man jetzt ohne. Ja, wahrscheinlich kann man den auch kaufen. Ich habe ihn auf einem so einem Portal da runtergerentet.
Ja, ich habe den schon, auch schon auf DVD.
Ja.
Ja, nee, ob er schon bei Watchever ist noch
nicht. Nee, bei Watchever ist er noch nicht. Da ist der Einser.
Okay.
Aber so die anderen Portale, wo du Geld zahlst für dein Einzelfilmereignis, kannst du ihn jetzt haben.
Muss ich den Einser gesehen haben, um den Zweier zu verstehen?
Nicht die Bohnen. Nee. Es hilft vielleicht, aber...
Frage. Ich nehme sie zurück.
Ja.
Die Claudia hat einen Film gesehen, der sich nennt...
Searching for Sugar Man.
Vielen Dank.
Ja, ich habe einen Film gesehen, den unser Hörer Simon mir sehr ans Herz gelegt hat oder uns und mir dann noch wiederholt. Vorher
hat er das in die Kommentare geschrieben oder?
Ich hatte erst mal eine E-Mail geschrieben.
Ah, okay.
Und also hat mir dann auch noch darüber berichtet per E-Mail, wie gut er den findet und so.
Wenn ihr mit der Claudia schreibt, ihr. Sie antwortet auf mich.
Ja, das stimmt. Den Film hatte ich sowieso schon auf meiner meiner To-Watch-List.
Ich habe da noch nie was von
weil eben schon. Mark Kermode den auch im BBC in der BBC-Show empfohlen hatte. Und jetzt habe ich ihn eben gesehen. Es ist eine Dokumentation. Und zwar geht es in dieser Dokumentation um den Musiker, Sänger Rodriguez, der in den 70er Jahren versucht hat, in USA, aus Detroit kam der, was zu reißen. Und
was spielt der für Musik?
Ja, also am Anfang wird mal gesagt, er wurde verglichen mit Bob Dylan oder so. Und am Anfang hatte ich auch so das Gefühl, so ist so folkig, mag ich eigentlich nicht. Aber dann ist es schon, also es ist so ein bisschen, ist es so ein Poet, der ihm übers Leben und die harte Wirklichkeit so und sowas und auch so. Ja, aber man hört sich in die Musik rein und ich mochte sie dann doch. Und jedenfalls ist es so, dass der offensichtlich ja da versucht hat, was zu reißen und verschiedene wichtige Leute fanden ihn auch unglaublich gut, meinten er ist überhaupt einer der größten Talente überhaupt. Aber irgendwie ist so richtig aus seiner Karriere nichts geworden. Und den zweiten Strang, den der Handlung, die hier aufgegriffen wird in dieser Dokumentation ist, dass absurderweise irgendwann anscheinend ein Bootleg oder irgendeine Aufnahme von einem Album von ihm nach Südafrika kam und dort dann ein Riesenhit wurde oder dort war er unglaublich populär. Und das Erstaunliche daran ist, dass es anscheinend in USA niemand wusste, dass er ein Hit in Südafrika ist. Und in Südafrika war überhaupt nicht bekannt, dass er kein Superstar ist, sondern die in Südafrika waren der Meinung, na klar, so wie sie Musik aus den USA eben bekommen und so, ist der doch bestimmt zu Hause auch irgendwie so der Größte. Und
das ist eine coole Story.
Und ja, genau, das ist der Punkt. Das ist eine wirklich tolle Geschichte. Dann ist so, dass in Südafrika niemand wusste was über den. Und irgendwie, es gab dann so Gerüchte, dass er sich auf der Bühne umgebracht hätte und so, dass er irgendwas ganz Dramatisches. Aber da gab es auch unterschiedliche Versionen, was da passiert ist und so. Und
ist er denn tot?
Dazu kann ich nichts sagen.
Also, okay. Ja, okay.
Nein. Jedenfalls, also man darf überhaupt über ihn nichts erzählen, weil alles, was dann rauskommt hinterher...
Das heißt, man sollte jetzt auch, wenn er das interessiert, nicht die Wikipedia-Artikel zu seinem wirklichen Leben
lesen. Auf keinen Fall, okay. Gar nichts. Also man sollte nicht recherchieren, weil alles, was rauskommt darüber, was wirklich passiert ist und was da die Geschichte ist, ist der Clou des Filmes. Letztendlich ist das auch die Faszination, dass du eben, es ist auch so, dass die Dokumentation in der Hinsicht ganz klassisch aufbauen, dass du eben einfach auch nichts weißt und du findest nach und nach raus, was da wirklich passiert ist, auch es wird dann eben auch aus der Perspektive der Leute in Südafrika erzählt, die sich irgendwann vorgenommen haben, rauszufinden, was aus dem geworden ist und so. Und
du wusstest auch nichts vorher.
Ich wusste nichts, nein.
Also hast einfach
ich hatte von dem noch nie gehört. Und
er hat es empfohlen.
Der hat einen Oscar gewonnen.
Der hat einen Oscar gewonnen als Doku. Ja.
Ich habe den jetzt bei Watchever gefunden und guck den jetzt. So.
Ja, also ich habe ihn geschaut, weil Simon mir empfohlen hat und Mark Kermode empfohlen hat, aber letztendlich wusste ich nichts darüber.
Krass.
Und das ist wirklich toll.
Das empfiehlst du als unseren Hörern auch so.
Auf jeden Fall. Geht da ran, ohne was zu wissen. Es ist eine tolle Geschichte und davon lebt dieser Film. Und es ist auch eine Geschichte, die also das Schöne an dem Film ist, dass er dir eine tolle Geschichte erzählt, aber mit so einem Understatement. Also ohne es irgendwie noch zusätzlich zu dramatisieren oder da irgendwie mehr draus zu machen als ich. Also es ist, aber es ist einfach eine wirklich tolle Geschichte mit tollen Figuren und sowas. Und ja, sehr, sehr schön. Also hat mich wirklich begeistert und ich danke Simon, dass er da hartnäckig auch immer mal wieder noch nachgefragt hat, ob ich ihn inzwischen gesehen habe. Jetzt habe ich ihn gesehen und ich fand ihn toll und ich gebe 9 Punkte und fand ihn wirklich super.
Wow. Kann man den in der OV gucken oder ist der schwer zu verstehen?
Der ist auf Watch Ever in Original mit Untertiteln, wie das Web Dokus dann häufiger ist und das erscheint mir auch ein sinnvolles Format. Zumal man ja auch, also gut, wenn man ihn irgendwo auf DVD hört, kann man ihn ja auch original ohne Untertitel anschauen, aber das ist schon eine Herausforderung, weil du ja auch Leute Englisch sprechen hörst aus ganz unterschiedlichen Gegenden, also südafrikanische, amerikanische aus Detroit und sowas, das sind schon ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie gut du da eingestellt bist, kannst du das natürlich vielleicht auch bewältigen, aber es ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Also toller Film, große Empfehlung, Searching for Sugar Man.
Okay.
Das ist ja auch, vorhin hat das mal hier jemand gesagt, bei einer Doku ist es ja immer so, über was redest du? Eben über den Film oder über die Handlung und so. Und ich finde auch, das ist ja bei unterschiedlichen Dokus ganz, ganz unterschiedlich, was quasi die Sensation ist. Und hier ist es ganz eindeutig so, die Sensation ist die Geschichte. Die Geschichte ist einfach so toll, die muss man gehört haben.
Schön, cool.
Und zwar gerne so erzählt, wie sie hier erzählt wird. Mhm. Ja.
Ja.
Was haben wir noch?
Ich kann nur weiter über Harry Potter berichten, aber ich bin jetzt Mitte dritter Teil.
Und?
Mitte? Hast du mitten im Film ausgemacht?
Ja, ich war dann zu müde, ich musste ausmachen. Es hat mich nicht zu sehr gefangen, dass ich wach bleiben musste.
Okay.
Ich find's immer noch unterhaltsam.
Ja.
Ich find's echt auch, Computergrafikeffekte werden deutlich besser.
Klar.
Also es ist jetzt so. Ja.
Und ist es akzeptabel für dich?
Ja, oh, doch.
Ist nicht mehr total peinlich.
Ja, ja, also ein paar Sachen sehen noch ein bisschen doof aus irgendwie, wenn sie durch das Unwetter auf ihrem Besen reiten und so. Gut, aber sonst ist es einfach eine schöne Geschichte. Mir gefällt es immer besser. Ich finde es wirklich schön. Ich habe halt vorher es noch nicht. Mhm. Ich kann das halt jetzt so ganz neu wahrnehmen. Natürlich habe ich den Hype mitgekriegt und huhu und wer ist wer und huhu. Aber sonst eben nichts. Mhm. So, ach, und da taucht jetzt der. Oh, okay, aha. Toll. Also ich finde es wirklich sehr schön
versucht. Also, oh, das ist ja Robert Pattinson. Was macht der denn hier?
Den kenne ich ja nicht.
Den kennst du nicht? Kennst du nicht?
Ja, Robert Pattinson spielt damit.
Ja.
Als was denn?
Ja, einer von diesen in diesem Quidditch-Dings.
Das ist doch der Twilight, oder?
Ja, ja.
Krass, das wusste ich nicht.
Ich stelle immer nur fest, wenn ich Interviews mit Daniel Radcliffe sehe, jetzt in völlig anderen Zusammenhängen oder höre, dass den irgendwie ein unglaublich sympathisches Kerlchen finde. Total. Der macht immer super Interviews, der ist super nett, so spontan und kriegt.
Und bescheiden, total bescheiden und ebenso.
Kriegt in Interviews auch immer irgendwie nochmal aus irgendeiner Frage einen guten Gag gedrechselt, der wirklich lustig ist, so dass man denkt, ist das so ein netter Kerl.
Ja, und der führt vor allen Dingen eben auch so interessante, lustige Gespräche. Das kann ja nicht jeder. Also nicht jeder, der nett ist, kann das so vermitteln. Und ich finde ihn auch super. Ich finde ihn auch immer gut. Obwohl ich ja ihn als Schauspieler eigentlich interessiert er mich gar nicht, aber irgendwelche Podcasts, wo dann heißt Daniel Radcliffe, denke ich mir immer so, jo, kann man
gut anhören. Aber auch Fernsehinterviews, wenn er irgendwie was ich Daily Show oder so zu Gast ist, das ist immer super. Also.
Ja, ist echt gut.
Okay.
Ja.
Rundum netter Typ.
Ich werde weiterschauen.
Na gut.
Hast du nur noch einen halben Film, oder? Gibt's noch einen vierten?
Nee. Es gibt 7.
Ach, 7.
Oh, ich nehme alles 2 Teile aufgeteilt.
Ich nehme alles zurück.
Genau, 17
man merkt, dass ich keine Ahnung habe.
Ja, ja, ja. Christoph, du hast Waking Life geschaut.
Steht hier. Über Voyager spreche ich später, oder was?
Sehen kommt danach.
Also, ach ja, richtig, Sehen kommt danach.
Du hast wohl die Siegport-Hierarchie
vergessen. Also, das muss ja alles in Ordnung haben.
Waking Life.
Allein, dass wir diese Frage da vorhin schon reingeschoben haben, das bringt mich durcheinander.
Von Richard Linklater.
Mhm. Das ist so eine Art Linklater.
Linklater.
Richard Linklater ist der
schlechte Internetwitze.
Wenn du in den Shownotes die Witze, ja.
Richard Linklater ist der Regisseur von Before Sunrise, Before Midnight und
Sunset und
Before Sunset Confused. Und alles.
Ja.
Ja.
Mit, wie heißt der männliche Hauptdarsteller?
Ethan Hawke.
Ja, der spielt auch hier wieder mit.
Ethan Hawke.
Ja, kennt man.
Ja.
Und die abgefragte Gestalt aus Brooklyn's Finest.
Ah, ja.
Richtig.
Das ist jetzt vielleicht nicht das, wie alle Leute sofort reagieren würden, aber.
Und dieser Film, was das Besondere an diesem Film ist, ist, dass er in so einer komischen Optik gedreht ist. Und zwar ist es so gedreht mit richtigen Schauspielern, aber dann irgendwie so verfremd, dass es aussieht wie ein
wie
Zeichentrickfilm. Mhm. Aber man erkennt noch die Schauspieler. Also es gibt so einen anderen Film, ich weiß es jetzt, mir ist entfallen, wie er heißt, mit Keanu Reeves, wo man auch sieht, dass es Keanu Reeves ist, der das auch spielt, aber das eben trotzdem noch Zeichentrick aussieht. Und in Waking Life, das ist im Endeffekt so ein innerer Monolog, der von einem jungen Mann praktisch da erlebt wird, wo immer nicht so ganz klar ist, ob der gerade träumt oder ob der wach ist oder ob er gerade erwacht. Also es geht so um so das philosophische Erwachen auch des, dessen Inneren, und der versucht sich so über die Welt klar zu werden, was die Welt ausmacht. Also es ist wahnsinnig philosophisch, zum Teil auch ziemlich pseudophilosophisch, und aber eben auch so bekannte philosophische Konzepte werden da so verwurstet, dann in Form von irgendwelchen Talking Heads, eben der trifft dann irgendwelche Leute, die auch irgendwo auftauchen zum Beispiel und die dann praktisch einfach losreden, über irgendeine Philosophie zu reden und die praktisch so zu dozieren. Ich finde das ein bisschen anstrengend, weil man merkt halt, das ist eigentlich innerer Monolog, der halt nur irgendjemanden, zum Beispiel Ethan Hawke, in den Mund gelegt wird.
Passen die Bilder dann dazu oder läuft er irgendwie durch die Straße und denkt darüber nach, wie Epikur zu seinen Philosophien
gekommen ist. Nee, der sitzt dann zum Beispiel in einem Café und da trifft er irgendeinen alten Mann, den er vielleicht vorher schon mal getroffen hat, in irgendeiner groovy Begebenheit, und zu dem setzt er sich an den Tisch und dann fängt er praktisch sofort ohne Überleitung an zu reden über Epikur, und da redet er dann 10 Minuten über Epikur, dieser Typ, der da sitzt, und dann wird weiter geträumt.
So wie bei Sophies Welt mit den Briefen.
Ja, das ist bei Sophies Welt irgendwie besser.
Aber ein bisschen Sophies Welt inspiriert, ja, ist es schon. Total. Das ist ja auch die Zeit dann, ne? Das war eben ein paar Jahre genau, her.
Von 2001, glaube ich, ja?
Ja, und dann.
Stimmt schon. Aber Sophies Welt finde ich eleganter eingeflochten, ja? Da ist so, okay, da sind Briefe, die man bekommt, und da wird einem was erzählt. Ja, das ist, finde ich, irgendwie, zu sagen, okay, die ganze Welt ist so ein bisschen traumhaft, und alle Leute, die ich treffe, labern mich sofort über irgendwelche Philosophien zu, ist irgendwie weniger elegant gemacht. Obwohl
das. Habe ich manchmal den Eindruck, wenn man eine Bartour hier in Frankfurt macht, dass man so Leute drin. Aber okay, das ist.
Ja, ein bisschen so ist es, ja. Und also mir war es einfach zu viel Gerede. Es wird wahnsinnig viel geredet. Gute
Philosophie, klar. Halt.
Und muss halt. Weil es eben auch, es gibt eigentlich keinen echten Inhalt, sondern das ist halt, der träumt so vor sich hin. Also so. Okay, man sieht irgendwie eine Gruppe von Typen, die Straße entlang gehen, und die unterhalten sich, so 4 Typen, so groovy Typen halt, unterhalten sich über irgendeinen philosophischen Unsinn, und dann kommen sie an einen Telefonmasten, und da hängt oben am Telefonmast ein alter Mann, und dann fragen sie ihn, ob sie ihm helfen können, und der sagt, nee, passt schon, verpisst euch, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, was er genau, auch irgendeinen philosophischen Grund gibt's da, warum der da an diesem Telefonmast oben hängt, damit er was tut. Und die tun nämlich nichts, sie reden nur. Das finde ich die einzige gute Szene, wo sie dann so weitergehen und sagen, ja gut, aber immerhin tut er was, wir reden ja nur. Da sagt mir, ja stimmt, ihr redet einfach nur. Also für mich.
Wie bist du auf den Film gekommen?
Ein Freund von mir hat das mir empfohlen als
den Überfilm.
Den Überfilm, ja, muss man. Und wahnsinnig viel irgendwie Impuls zum sich Gedanken machen und so. Der ist, muss ich allerdings einwerfen, deutlich jünger als ich. Also der ist Anfang 20. Ich glaube sogar noch sehr Anfang 20. Und kann sein, dass das so eine Altersfrage ist, dass mich das einfach
aber so nicht alt mehr war so, ich, so alt war ich auch, so als ich den Film gesehen habe. Ne? Ich habe den auch mit Anfang 20 gesehen.
Und wie fandst du ihn?
Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, also ich fand so die Optik ganz lustig und so.
Ist halt neu.
Und fand anders. Aber dann auch, dass es nicht so richtig viel macht. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe, glaube ich, den Film damals auch gar nicht so gelesen, dass der notwendigerweise sich als so schlau wahrnimmt, sondern ich hatte immer so das Gefühl, dass der Film sich auch ein bisschen da genau darüber lustig macht und da eigentlich was beschreibt, was typisch für junge Menschen ist, auch den jungen Mann.
Also ironisch, meinst du?
Ein bisschen schon. Ich hatte so das Gefühl, dass genau dieses so Lamentieren und dann eben so tiefsinnig sein und sowas, dass es sowohl ernst gemeint ist, aber gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen Witz ist. Also so kam mir das vor.
Ja, könnte sein, ja.
Also dass eben der da was diagnostiziert, was sowohl lächerlich als auch aber irgendwie sinnvoll und wahr und sowas ist. Das war mein Eindruck, glaube ich.
Ja, aber würde auch zu dieser Szene passen, ja. Ja.
Tja.
Bob, hast du was dazu beizutragen?
Ich habe nur hier so ein bisschen Trivia gelesen.
Über?
Über die Technik, wie der gemacht wurde.
Ah, ja.
Ist auf Video gedreht worden. Mhm. Dann sehr, sehr aufwendig diese Animation gemacht. Das hat irgendwie 5-mal so lange gedauert, wie es zu drehen gedauert hat.
Aber warum macht das nicht ein Computerprogramm?
Ja, zum Teil, aber sie haben zum Teil ganze Szenen nachgemalt, weil das nicht funktioniert hat und so weiter. Und die ganze Animationsgeschichte in dem Film läuft nur in 12 Frames pro Sekunde. Mhm. Müsste ziemlich ruckelig aussehen, ist dir das aufgefallen?
Der ganze Film läuft ziemlich langsam, deswegen. Mhm. Wahrscheinlich ist es mir deswegen nicht aufgefallen. Nee, ist mir nicht
kann aufgefallen. Kann ich mir auch nicht dran erinnern.
Ja, das ist nur so zu aber wieder Quatsch, den ich
hier. Du würdest ihn nicht unbedingt empfehlen.
Was heißt nicht empfehlen? Ist halt schwer. Also mich hat er nicht berührt und mich hat er auch nicht, er hat nicht meine Welt verändert. Also ich finde, lest lieber Sophies Welt. Ganz ehrlich. Wenn ihr was über Philosophie hören wollt. Ist auch, was mich mit Thema Philosophie, jetzt gerade im Vergleich mit Sophies Welt, ich fand es, da war zu wenig roter Faden. Also ich war, die triffst irgendwelche Leute, die dann plötzlich irgendeine Philosophie, von der du noch nie was gehört hast, auch von der ich auch noch nie was gehört habe, plötzlich daher dozieren. Und du kannst es nicht einsortieren. Bei Sophies Welt wird es ja wunderbar mit diesen Tageszeiten, wird es ja einsortiert. Ist toll gemacht. Das ist hier nicht so. Das alles hängt so ein bisschen im Raum. Der trifft lauter Leute, die über das Wesen des Seins.
Also ich konnte mich an die, ehrlich gesagt, an diese philosophische Sache überhaupt nicht erinnern. Deswegen, als du erst von dem Film erzählt hast, wusste ich gar nicht, dass ich den schon gesehen habe. Und erst als du gesagt hast, das ist ein Linklater-Film, dachte ich so, ja, ich habe da mal sowas gesehen. Also das ist total an mir vorbeigegangen. Und meine Erinnerung ist eher so, dass es eine bisschen so, naja, so visuell Reise. Aufgepeppte Version ist, aber eben eigentlich eher so ein Geist ausdrückt über ein bestimmtes Lebensstadium, was so ein bisschen so ähnlich wie bei Reality Bites oder sowas ist. Eben so junge Erwachsene, die sich auf der einen Seite so wahnsinnig ernst nehmen, auf der anderen Seite auch wissen, dass das alles nur Blabla ist und sowas. Ja, also das ist sowas für mich, was ich damit verbinde. Deswegen mein Gefühl von damals wäre, alles ganz nett, aber schau doch lieber Reality Bites.
Wir empfehlen
den heute auch niemand, einfach. Den auch heute niemand mehr gesehen hat wahrscheinlich, aber
nein.
Ja.
Ich habe recherchiert, auf wievielten Platz Bittersweet Symphony in der 500 beste Songs vom Rolling Stone Magazine ist.
Und?
Was würdet ihr schätzen?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist doch reine Geschmackssache.
Ja, da haben sie einen Haufen Musiker und Musikjournalisten gefragt, oh, ganz genau, haben es dann zusammen kompiliert. Also so, das hat so den Anspruch ist von Leuten vom Fach gerankt worden, was auch immer man darauf geben möchte.
Genau.
Ist irgendwie Platz 320 oder so. Ist ziemlich weit unten.
Und was ist ganz vorne?
Echt?
Was ist Platz 1? Das ist doch jetzt interessant.
Das müsste man jetzt schnell
probieren. Das habe ich im Kopf. Weil die Frage ist
glaube ich, irgendwie...
wie kamst du auf diesen Song speziell?
Ist dann wahrscheinlich irgendwas, was so gemittelt am meisten Zusatzpunkte
hat. Ja, das stimmt also, natürlich. Das ist bei
halt kein Top-Song, gell? Das ist halt...
Ja, das weiß ich nicht, aber...
Sowas, was alle auf Platz 20 hatten oder so. Aber eben alle.
Nee, das kommt ja drauf an,
wie es rausgerechnet wird, klar.
Genau, also wenn es so ist wie bei den Filmlisten zum Beispiel, bei IMDb, da ist ja dann so, was am häufigsten mit 10 Punkten bewertet wurde oder sowas. Da wird ja kein Mittel rausgerechnet, sondern quasi.
Aber beide Rechenmethoden haben halt ihre.
Ja, ja.
Ja, Platz 1, um das gerade noch nachzutragen, steht hier gerade nicht. Da muss ich klicken. Eine Sekunde. Was gibt's das nächste Thema?
Ich hätte nie gedacht, dass sich darüber jemand Gedanken macht. Also dass es dafür eine Liste gibt, weil das so eine totale Geschmackssache ist.
Aber es ist wirklich die Frage, ob die es das heißt so gemacht haben, dass sie quasi 0 bis so und so viel Punkte vergeben haben oder sie hatten bestimmte Punkte zu vergeben und haben dann irgendwie ausgewählt eine bestimmte Zahl von Songs oder so oder sie durften 10 auf die Liste setzen und dann geht's darum, welche am häufigsten genannt wurden oder so, das ist ja die Frage.
Oder nach diesem Formel-1-System, dass die ersten kriegen halt überdimensional mehr Punkte.
Ah ja, oder so.
Like a Rolling Stone von Bob Dylan ist Platz 1.
Tja, da sieht man mal, wie alt die meisten Musikjournalisten
sind. Ja, genau. Ja. Komm, mach mal die Top 10.
Ich habe jetzt hier nur die Wikipedia. Ach, jetzt muss ich hier.
Dann machen wir andere Themen. Christoph, du hast Voyager. Ja, ja, aber.
Voyager habe ich gesehen, ja.
Fertig geschaut.
Habe ich jetzt endlich fertig?
Und taugt was?
Taugt sehr viel. Taugt viel mehr, als ich gedacht hatte. Also entwickelt sich echt gut. Wir waren auch am Ende echt traurig, dass es fertig war. Es endet nochmal mit einem ordentlichen Knaller. Also es ist wirklich. Es geht nochmal ordentlich ab. Schön nochmal. Große Bösewichte.
Weltraumschlacht.
Ja, auch Mords Weltraumschlachten, es sterben nochmal Zehntausende. Ich habe dann auch die nächsten Tage, hing's mir noch so ein bisschen nach. erstmal habe ich es verglichen mit dem DS9-Ende, was ja bei uns noch nicht so lang her ist. Beim DS9-Ende habe ich Rotz und Wasser geheult, muss ich tatsächlich sagen. Das habe ich bei Voyager nicht. Also es war so, wow, okay. Und was ich schade fand, es wird so, ich glaube, so zwei in der zweitletzten oder drittletzten Folge fängt so eine Liebesgeschichte noch an, die bis dahin nicht aufgetaucht oder die bis dahin nur am Rande mal aufgetaucht, was sich angedeutet hat. Und die wird dann in den praktisch zwei letzten Folgen noch durchgeritten, wo man sich denkt, so ist eine echt interessante Liebesgeschichte mit wirklich interessanten Charakteren. Wäre schön gewesen, das vielleicht so über zwei Staffeln zu sehen und nicht über zwei Folgen. Also es war einfach schade.
Ist ihnen da noch aufgefallen, dachten sie, verdammt, das wollten wir ja in die nächste Staffel machen, aber dann.
Genau. Und es gibt ja eine Liebesgeschichte, die sich komplett durchzieht, über die ganzen Staffeln eigentlich, oder ich glaube so ab der zweiten oder so, oder ab der dritten. Und die ist auch nett und die ist auch ganz interessant, aber die ist nicht halb so spannend wie die am Ende eben noch kommt. Also, das fand ich schade. Ich kann es natürlich nicht verraten, weil dann weiß jeder.
Ich gehe jetzt danach ins Internet und schaue es nach. Weil ich werde das niemals komplett anschauen, deswegen.
Aber es lohnt. Ja, es ist wirklich eine schöne Story. Also, insgesamt war es eine schöne Story.
Zeit wie viel Zeit haben wir nicht?
Nicht so viel, 7.
Oh Gott.
Es geht einfach nicht.
Schaut sich schnell weg.
Ich bin jetzt froh, dass auf Watch Ever seit kurzem Mad Men wiederkommt. Staffel 4 und 5.
Ich glaube, da bin ich nie bei Staffel 2 hinausgekommen.
Ja, ich bin
auch. Wir haben jetzt 4 angefangen und es fühlt sich so gut an, wieder in Mad Men zu sein.
Ich bin auf dem aktuellen Stand eigentlich, alles was raus ist, habe ich gesehen, aber es ist so, ich glaube schon auch, dass ich so weiterschaue, aber dass es mich jetzt so kickt, ist leider auch nicht mehr so.
Nee,
es ist halt die Optik und sieht schön aus.
Genau, es ist einfach, ich finde es so schön, man ist einfach wieder da. Ja. Die trinken wieder zum Mittagessen ordentliche Drinks und so. Das ist so, ach ja. Aber sonst, ja,
ist nicht so. Wow. Nee. Ich muss mal wieder schauen von vorne. Ich bin irgendwann hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, ob in der dritten oder in der zweiten Staffel.
Ja.
Also jedenfalls Voyager kann ich nicht, das schaffe ich einfach nicht. Ich schaffe ja im Moment nicht mal den Kinocast-Weihnachtskalender. Oh. Nicht mal dafür habe ich Zeit. Also.
Ich gucke auf die Hälfte der Bilder mal drauf und denke mir, keine Ahnung, weg.
Ja, ich habe so ein Zeitfenster von morgens ungefähr 5 Minuten, wo ich da was machen könnte. Deswegen schaue mir immer das Bild an, morgens um 8 oder sowas.
Jetzt geht's.
Und wenn ich es nicht sofort weiß, dann habe ich einfach keine Zeit mehr.
So, ich habe die Liste.
Oder Erik könnte vielleicht die Endzeit einfach auf 10 Uhr setzen.
Dann ja, genau, das wäre
fair. Also das ist ja wirklich fair natürlich, für die gut, ich arbeite bis Punkt 7, deswegen habe ich dann aber keine Chance mehr. Aber ganz ehrlich gesagt, selbst wenn ich das machen würde, ich bin nicht sicher, dass ich es machen würde, weil der Tag hat einfach zu wenige Stunden, um sich damit so ausführlich zu beschäftigen. Es ist einfach, wenn du 8 oder 9 Stunden...
Das ist zu egal.
Nee, aber es ist halt so, wenn du Student bist, dann kannst du mal für einen Monat ohne Probleme relativ Tag, viel Zeit bisschen da abknapsen. Aber wenn du eben schon klar ist, dass du eben 40 Stunden die Woche arbeitest, dann dein Haushalt machst, dann Weihnachtsgeschenke kaufst, dann Freunde triffst, Adventsverabredung, Podcast aufnimmst und so, dann ist einfach die Frage, bleibt dann allen Ernstes jeden Tag, Gott weiß wie viel Zeit übrig, um das und ich schaff's einfach
nicht. Selbst wenn mein Cheater-Trick nicht funktioniert, dann habe ich auch keine Lust mehr.
Wenn was?
Cheater-Trick. Der Cheater ist, Cheater war das der Affe bei Tarzan, gell?
Genau, ja, das meine ich.
Ja.
So, okay, Bob, du hast die Liste. Ich habe die Liste gefunden.
Sehr gut.
Fangen wir mal bei Platz.
Ich bin gespannt, wie viele Lieder ich überhaupt kenne.
Bei Platz 10 an, machen wir die rückwärts. What I'd Say by Ray Charles.
Kenne ich nicht.
Sing mal.
Kannst du mal einsingen?
Nee.
Dürfen wir nicht, oder?
Nicht singen. Platz 9.
Singen dürfen wir?
Klar.
Platz 9. Smells Like Teen Spirit von Nirvana.
Okay. Ja, richtiger Klassiker, wenigstens.
Okay. Platz 9. Ich bin gespannt, wie Lady Gaga-Lieder kommen.
Ein Gassenhauer, möchte man sagen.
Die Liste ist von 2001.
Ach so.
Oder 2002 oder sowas.
Die Liste ist von 2001.
Ja.
Das ist ein Witz. Ja, seitdem man den Gaga-Liedern gab.
Ja. Platz 8, Hey Jude von den Beatles.
Okay. Da gibt's halt deutlich, also ich finde, es gibt bessere als,
Ich auch.
Platz 7, Johnny B. Good, Chuck Berry.
Mhm.
Oh, okay.
Ja. Platz 6, Good Vibrations von den Beach Boys.
Das ist ein Klassiker.
Super Lied.
Das ist ein bisschen quatschig.
Ja, ich weiß nicht, ob das Platz 6 ist.
Das?
Platz 5, R.E.S.P.E.C.T. von Aretha Franklin.
Okay,
total
unvermeidlich.
Ja. Platz 4, What's Going On, Marvin Gaye.
Kenne ich nicht.
Marvin Gaye ist immer gut.
Ja.
Will jetzt noch irgendjemand sagen, dass er von seinem Vater erschossen wurde? Habe ich jetzt gemacht. Ups.
Darf man nicht
Platz
sagen,
3, nein, das ist immer so.
Es kommt immer.
Unvermeidlicher Fun Fact, der immer sofort. Ja. Fun Fact in dem Fall. Ich nehme das zurück. Platz 2.
Wohl dem Hörer, der gerade in der U-Bahn sitzt, das gehört so. Wo Worüber lachen Sie denn?
Über das Dunkelmann. Dass du in einer deutschen U-Bahn nie gefragt wirst. Die Leute sind sich alle egal.
Lustige Trivia.
Platz 3, Imagine John Lennon.
Oh. Das ist aber auch ganz schön abgelatscht. Aber
es naja gut, ist natürlich bei, jetzt nicht so überraschend, bei den All-Time-Favorites, dass es ausgelatschte Songs
sind. Ja, klar. Ja.
Natürlich.
Platz 2, Satisfaction, Rolling Stones.
Ich mag die Rolling Stones nicht. Dieser scheppernde Klang, das kann doch nicht der Ernst sein.
Finde ich Stones okay.
Ich finde auch Lieder von denen besser.
Ja.
Und dann eben eins, Like a Rolling Stone, Bob Dylan.
Ja, wenn es hier Rolling Stone List ist, da ist das schon irgendwie...
Dass oben zweimal Rolling Stone kommt?
Ja.
Einfach so in der Liste.
Die Last Christmas? Jetzt mal ehrlich. Wo ist Last Christmas?
Meine Lieblingsversion ist ja immer noch die von Richard Cheese.
Ja.
Von Last Christmas?
Ja. Ich werde sie nach der Aufnahme kurz anspielen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die kenne. Fehlen mir da etwa Richard Cheese-Platten? Das kann wohl nicht wahr sein.
Tja, ja, immer interessant, solche Best-of-Listen.
Und Last Christmas ist nicht drin, oder was? Weil sich keiner getraut hat, es zuzugeben. Aber es hat doch einen Grund, dass es jedes Jahr gespielt wird. Jetzt mal ehrlich, das müsste auf Platz 1 stehen. Alles andere ist so ein Scherz.
Ist White Christmas mit drauf?
Wham ist überhaupt nicht in der Liste.
Das zeigt schon, dass an der Liste was fail ist.
Das stimmt irgendwas nicht. Guck doch mal, ob du irgendwie
Christmas-Lieder, genau.
White Christmas auch nicht? Genau, einfach Christmas so.
No matches.
Das kann ja
die wunschte Saisonware wurde ausgeschlossen.
Die Liste auf der Seite.
Eieiei,
ja, 500 Plätze.
Was auf Platz 500?
500 Plätze. Shop Around by Smokey Robinson and the Miracles.
Nie gehört.
Okay.
Clocks by Coldplay. Ist ein Coldplay drauf?
Ja,
aber dann nicht Last Christmas. Ich kann das nicht ernst nehmen. Gut, weiter.
Vielleicht ist Last Christmas so neu, dass das erst 2001 auf der Liste war.
Genau.
Ja.
Das sieht man in Frisuren im Video.
Ja. Paradise City von
dem. Das ist doch in
Platz 459.
Gibt's in auch das gedreht worden, ja? Last Christmas Video.
Hm? Ja, würde passen, ja. Sieht doch so aus. Stefan, was haben wir noch für Themen?
Nix.
Das
nix.
War's. Gut. Durch. Dann können wir jetzt noch durch. Alle restlichen Listenplätze durchsprechen. Ihr müsst da ja nicht mehr zuhören.
Genau.
Wir haben noch ein paar Hörerfragen, die beantworten wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge.
Ja.
Nächste Woche ist schon Lieblingslieder.
Kannst du Lieblingslieder?
Global gesprochen?
Ja, klar.
Gottes Willen.
Das ist genauso wie dieses Ding. Es ist genauso blödsinnig. Schnell, was als erst in den Kopf kommt.
Da fällt mir nichts. Last Christmas.
Lied, was immer funktioniert, was du immer hören kannst.
Oh ja, genau, ein Lied, was man immer hören kann.
Das war jetzt das einzige Lied, was mir überhaupt eingefallen ist.
Ein Lied, was man immer hören kann. So, ist egal wann, wenn man das anmacht, das geht.
In the Air Tonight, Phil Collins.
Odin von Manowar.
Kann ich immer mittrommeln, es geht super. Vor allem der Text hat keinen Sinn und keinen Inhalt.
Tobacco Road von Eric Burdon.
Old Love von Eric Clapton.
Da saß ich schon so oft neben dir, wie du abgegangen bist.
Ich weiß, dass
der Bob nicht mehr zurechnungsfähig in das Lied kommt.
Ja, das stimmt.
Also mir fällt so ein derartiges Lied ehrlich gesagt nicht ein, aber gestern, als ich im Auto gefahren bin und im Radio Streets of London kam, musste ich weinen.
Ja, sowas.
Vielleicht nur, weil ich mich an meinen Englischunterricht erinnert habe.
Dieser eine Pudis-Song schon auch.
Ach, jetzt.
Wenn ein Mensch lange
Moderation.
Zeit liebt, doch. Und dann dieser Song von aus diesem Kill Bill Film. My Baby Shot Me Down, was eigentlich?
Ah.
Von Nancy Sinatra. Finde ich auch so einen Song, kann ich immer hören.
Der ist wirklich gut, ja.
Ja.
Der ist mir auch egal, welche Bar-Playlist.
Bei mir auch.
Mache es immer dabei. Ja. So, die Bar-Playlist Hip-Hop und das Lied.
Ja, genau.
Obwohl ich habe selten Bar-Playlist Hip-Hop. Ja.
Ich weiß, ich werde darüber nochmal nachdenken, was mein Lieblingslied ist.
Aber du kannst ja dann in die Kommentare schreiben, so wie alle anderen Hörer auch.
Genau, das mache ich tatsächlich.
Ja.
Das ist eine gute Idee.
So, wir hören jetzt noch ein bisschen Last Christmas.
Vielleicht Italien.
Ich habe Italien jetzt ein paar Mal im Büro gehört. Das funktioniert für mich außerhalb der pinken Bahn nicht.
Nee,
das geht nicht.
Das geht mit Pretty Mary Kay auch so.
So. Liebe Hörer, nächste Woche kommt, wissen wir noch nicht, ob eine Folge kommt, weil da kommt die Pottwichtel-Folge.
Hoffen wir es mal.
Genau. 24. Und wir hoffen natürlich, dass wir eine kriegen.
Ja, aber...
Spätestens am 31. gibt es einen von uns.
Außenrum ums Pinke Bar Konzert werden wir doch wahrscheinlich irgendwas aufnehmen, oder?
Genau. Ja, die senden wir entweder am 24. oder am 31.
Irgendwas werden wir schon senden.
Ja. Ja.
Das ist sowieso das Motto, irgendwas werden wir schon senden.
Okay.
Also wir werden uns nicht drauf verlassen, dass es
bis bald.
Tschüss.
Tschüss.